Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Patricia am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu eurem Kakadu Kinderradio. Hoffentlich hattet ihr auch so ein tolles Wochenende mit Sonne. Wir waren tatsächlich anbaden. Das war wirklich noch brausig kalt, aber auch toll. Und sowieso im Moment finde ich, man muss sich eigentlich nur irgendwo ins Grüne stellen und zuhören. Vögel zwitschern. Ich finde, man hört quasi, wie die Pflanzen wachsen. Alles wird wieder grün. Und alle Pflanzen und Tiere wachen aus dem Winterschlaf auf. So schön. Ja, okay. Tirili, tirilo. Wir machen hier heute natürlich trotzdem ein bisschen mehr als nur Gezwitscher. Wir lassen uns gleich mal erzählen, wer beim Kinderschreibwettbewerb Theo mitgemacht und gewonnen hat. Der Theo wurde jetzt am Wochenende verliehen. Außerdem geht es bei uns heute um Roboter und um die Frage, was für einen ihr denn gerne hättet.
Er sollte Hausaufgaben machen können und für mich in die Schule gehen.
Vor allem aufräumen oder Zähne putzen mag ich immer nicht so gern.
Der macht den kompletten Haushalt und deckt immer das Essen und kocht auch.
Ja, ist klar. Mehr Traumroboter gleich. Und dann gehen wir noch Bergsteigen. In Oberhausen läuft gerade eine wirklich sehr spannende Ausstellung über Berge und Bergsteigen. Und was wirklich cool ist, in der Ausstellung hängt ein riesiger Berg von der Decke runter. Also verkehrte Welt, der Berg steht Kopf und man besteigt ihn quasi von unten.
Das gefällt mir richtig gut. Man denkt irgendwie echt, man wäre irgendwie im Himmel. Es ist also ein richtig außergewöhnliches Gefühl.
Von oben nach unten natürlich, aus dem Himmel auf den Berg raus. So, mehr erfahrt ihr heute im Kakadu. Schön, dass ihr dabei seid. Musik gibt's natürlich auch. Die Fanta 4 und Clouseau sind zusammen die Fanta 5. Und der Song heißt Zusammen. Wie schön, dass wir heute zusammen sind. Ja, hier beim Kakadu. Heute, 23. April, ist der Welttag des Buches. Und es ist kein Zufall, dass gestern in Potsdam der Theo verliehen wurde. Der Theo ist der Berlin-Brandenburgische Preis für junge Literatur. Also ein Wettbewerb für alle, die gerne eigene Geschichten oder Gedichten schreiben. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahre. Und jedes Jahr wird der Theo eben rund um den Welttag des Buches verliehen und gestern war es wieder soweit. Kakadu-Reporterin Regina Voss war dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo Patricia.
Es gibt ja jedes Jahr ein Thema für den Schreibwettbewerb. Dieses Jahr war das Zwischenräume und ich kann mir überhaupt gar keine Geschichten vorstellen, die sich um das Thema Zwischenräume drehen.
Also das war, glaube ich, für die Kinder gar kein Problem, denn da kamen ganz viele tolle Geschichten raus. Und ich finde auch, Zwischenräume ist ja ein wunderbares Thema. Das klingt rätselhaft, so ein bisschen Harry Potter steckt da drin. Oder ich denke an die sieben Geißlein im Uhrenkasten. Und so waren auch die Geschichten. Fantasievoll, spannend, nachdenklich. In vielen Texten wurden diese geheimen Räume erkundet. Es ging viel um die Welt zwischen Leben und Tod. Und bei den älteren Kindern, auch bei den Jugendlichen, wurde es dann realistischer da, spielte das Erwachsenwerden eine Rolle.
Und
vielleicht kann am besten das Gedicht, was das eine Mädchen vorgetragen hat, das erklärt vielleicht am besten, welches Potenzial wirklich in diesen Geschichten steckt. Das ist die 11-jährige Lilly Strohisch und die hat das in ein Kreuzworträtsel gepackt. Der Titel ist Z und dann folgen wirklich in dem Gedicht erstmal 11 leere Kästchen, Zwischenräume. Und diese Einsendung musste Lilly wie alle anderen Kinder auch vorlesen vor großem Publikum.
Zwischen Mond und Sternen sorgst du für Distanz, hilfst mir oft beim Lernen und dem Paar beim Tanz. Du gibst unseren Reifen Halt durch das Profil, sorgst für Takt und Rhythmus auch beim Flötenspiel. Du bestehst dazwischen, nie nur außen vor.
Toll, also eine super Idee, Zwischenräume so zu lösen, klingt für mich schon preisverdächtig. Welche Ideen haben es denn in die Endrunde geschafft und haben dann auch gewonnen?
Ja, insgesamt 13 Einsendungen haben es dann in diese Endrunde geschafft, 10 Geschichten, 3 Gedichte. Und das will ich unbedingt nochmal sagen, 13 Einsendungen aus einem riesigen Berg von 604
wow.
Texten, ne? Nicht nur aus Deutschland, sondern aus 14 Ländern, aus 4 Kontinenten. Australien war dies ja noch nicht dabei, aber das wird bestimmt noch. Aber jetzt zu den Gewinnern in der Altersstufe, die für Kakadu ja besonders interessant ist. Das sind erstmal die 10- bis 12-Jährigen. Nee, oder vielleicht erwähne ich erst die ganz Jungen, den Theo Junior, das sind die unter 10 Jahren. Und da war die glückliche Gewinnerin Alice Glusgold mit einer Geschichte mit der Geschichte von Ping. Da geht es um eine winzige Frau, Fingernagel groß oder kleiner Finger groß, die in einer Mandarine wohnt und sich dann in der Welt der großen Menschen auf die Suche nach einem Mann oder ihrem Mann macht. Und bei den Gewinnern der 10- bis 12-Jährigen ist es Younes Rattay mit der Geschichte Träume. Und das ist eher eine realistische Geschichte, die 1962 spielt. Und die Idee erzählt uns Younes vielleicht am besten mal selber.
In meiner Geschichte war die Mauer der Zwischenraum, weil es war halt der Zwischenraum zwischen Hans und seinem Vater. Der Vater, der war nach dem Mauerbau in West-Berlin geblieben und wollte seine Familie auch rüberholen, aber hat es nicht geschafft. Und der Junge, der war noch in Ost-Berlin.
Ich bin wirklich begeistert von den Ideen, die die da hatten. Und herzlichen Glückwunsch natürlich an die Gewinner. Was ist aber mit denen, die sich ja auch bemüht haben, ihre Geschichten auch eingereicht haben, vielleicht ja auch angereist sind und dann keinen Preis bekommen haben?
Ach, die können erstmal an das wunderbare Buffet gehen. Aber nee, die Frage finde ich ganz wichtig. Und Theo ist eben nicht nur ein Schreibwettbewerb plus Preisverleihung. Da gibt es auch noch ganz viel drumherum. Alle, die zumindest unter den Nominierten sind, werden abgedruckt oder sind abgedruckt in einem schönen Buch, Theo. Und alle, die nach Potsdam eingeladen waren, die Theo-Nominierten, haben gestern dort auch vor großem Publikum ihre Texte vorgelesen.
Okay, da stelle ich mir wiederum dann auch ganz schön schwierig vor. Da muss man schon ein bisschen mutig sein.
Ja, das ist ein Riesenschritt, finde ich. Also man liest, man schreibt seine Geschichte da irgendwie in seiner Kammer und dann muss man die plötzlich vortragen, ne? Eine Lesung. Aber im Vorfeld gab es Theo-Workshops, wo das Lesen trainiert wurde. Und Jill, Noah und Younes, die drei Nominierten in der Gruppe der 10- bis 12-Jährigen, haben mir erzählt, dass dieses Training wohl wirklich notwendig und auch geholfen hat.
Ich habe einen Tipp bekommen, dass ich meinen Text erstmal laut vor einer Wand halt sage und davon habe ich dann mehr Selbstbewusstsein bekommen und das dann vorzutragen.
Bei diesen ganzen Fortbildungen, da arbeitet man ja vor allem mit der Stimme, also macht man dann irgendwelche Schreiübungen und das ist manchmal ein bisschen peinlich.
Ich habe eigentlich eher selten sowas vorgetragen, wenn schon in der Schule halt so ein paar Gedichte oder Texte halt vorgelesen haben. Da habe ich gedacht, ja gut, die anderen machen es auch, dann mache ich es auch und dann wird schon gehen.
Und es ging ja auch sogar sehr gut. Vielen Dank, Regina Voss, über den Kinder- und Jugendschreibwettbewerb Theo, der am Wochenende in Potsdam verliehen wurde. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, da mal mitzumachen. Alles darüber erfahrt ihr auf der Internetseite www.schreibende-schüler-mit-ue.de. Ab Herbst bekommt man da dann auch das neue Thema mitgeteilt. Und vielleicht reicht ihr dann ja eure selbstgeschriebenen Geschichten mal ein. Zum Beispiel eine über Roboter. Und um Roboter geht's bei uns gleich im Kakadu. Ein jodelnder Roboter, auch nicht schlecht. Die Bezeichnung Roboter kommt ursprünglich aus dem Tschechischen, Robota, und bedeutet so viel wie Knechtschaft. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ja, dafür sind Roboter ja auch da. Maschinen, die erfunden werden, um die Arbeit zu machen, die die Menschen nicht machen wollen oder können. Aber natürlich sind Roboter in unserer Vorstellung auch so Wunderdinge, so Traummaschinen. Wenn wir an Roboter denken, dann denken wir an so einen kastigen Typ mit Arm und Bein und einem viereckigen Kopf mit Antennen, der dann auch so robotermäßig spricht. Und wir träumen halt mal eine Runde von Robotern. Kakadu-Reporterin Ursel Böhm wollte von euch mal wissen, was eure ganz persönlichen Traumroboter wären. Bitte sehr.
Mein Traumroboter wäre eigentlich gelb, türkis, rot und schwarz. Er hätte einen viereckigen Kopf, keine Haare, grüne Augen, einen ganz normalen Mund, aber ohne Zähne und das meiste viereckig.
Meiner wäre dann weiß, blau gestreift und sollte halt eine Geheimsprache mit mir haben, die ich kann und die er kann.
Manch einer hat seinen Traumroboter schon ganz schön genau vor Augen. Andere dagegen sind noch etwas unentschlossen, wie er aussehen soll.
Manche Roboter sehen auch so ein bisschen gruselig aus, finde ich. Also ich würde mir eigentlich so wünschen wie ein normaler Roboter, bloß süß.
Was macht ein Roboter süß?
Ein Lächeln, Augen, die leuchten. Oder wenn er aus Schokolade isst.
Er sollte auch nicht so hart sein, damit man auch mit ihm kuscheln kann.
Roboter zum Schmusen, zum Kopf abbeißen oder aber kantig und eisenstark. Das Wichtigste, was sie können sollten, darüber sind sich in ihren kühnsten Roboterträumen alle einig.
Er sollte Hausaufgaben machen können und für mich in die Schule gehen.
Der Roboter sollte dann das, was der lernt, direkt in meinen Kopf strahlen.
Was mein Traumroboter können sollte, ist
vor allem aufräumen oder Zähne putzen mag ich immer nicht so gern. Aber es ist schon lustig, sich das vorzustellen, dass dann so eine Eisenmaschine vor mir steht und eine Zahnbürste hält und mir den Mund bürstet.
Mein Roboter, der macht den kompletten Haushalt und deckt immer das Essen und kocht auch.
Ein Roboter als reine Servicekraft, nur für die eher unangenehmen Dinge im Leben? Keine Angst, es gäbe da auch noch ein paar gemütlichere und persönlichere Fleißaufgaben für Mr. Robby und Miss Robina.
Die Katzen füttern? Mir Sachen erklären, die ich nicht verstehe. Wenn ich in ein anderes Land gehe, die Sprache übersetzen.
Mir helfen.
Wenn es kalt wird, den Ofen anmachen und Holz holen. Oder wenn man Läuse hat, die Läuse aus den Haaren glauben.
Mein Roboter sollte mich massieren.
Er sollte sprechen können, damit, falls mir langweilig ist, dass ich jemanden habe, mit dem ich reden kann.
Ich bin ein Roboter. Ich mag jetzt Spaghetti haben. Wollen wir jetzt Fußball spielen?
Die Sache mit der Sprache ist also ganz wichtig. Aber nicht nur das.
Mein Traumroboter sollte schon denken, weil er sonst nicht in die Schule gehen könnte und nicht meine Hausaufgaben machen könnte. Und er soll auch ein bisschen mitdenken.
Also sprechen, denken und kuscheln soll er können. Alles, was Menschen halt auch so machen. Wirklich alles?
Schnarchen und aufs Klo gehen nicht, aber essen schon. Sonst wäre es ja auch langweilig, immer alleine zu essen. Und dann einer müsste immer warten. Das wäre dann halt immer der Roboter. Meiner sollte nicht essen, trinken und auch nicht schlafen. Beim Essen stelle ich mir das komisch vor, wenn ein Eisenteil oder ein Roboter neben mir sitzt.
Nicht aufs Klo gehen, essen nur teilweise. Da wären wir bei der spannenden Frage angelangt. Mensch oder Maschine? Wie menschlich kann und soll ein Roboter denn nun sein?
Also für mich bleibt ein Roboter schon eine Maschine, weil ein Mensch ist einfach nochmal was anderes als ein Roboter, weil ein Mensch hat eben Gefühle und ein Roboter, glaube ich, kann einfach nicht solche Gefühle haben und kann irgendwie nicht wissen, wie es dem anderen gerade geht irgendwie. Ja, der Roboter, der wurde in so einer Fabrik hergestellt, zusammengeschraubt und so ein Kind wird aufgezogen mit seinen Eltern und so.
Er ist auf der Welt, er bewegt sich irgendwie schon, aber so wirklich leben tut er jetzt irgendwie nicht.
Er lebt nicht. Er lebt doch. Er lebt nicht. Er lebt doch. Ohne ein Herz, das schlägt, ohne Seele, ohne Mitgefühl. Und dann wäre da ja noch eine ganz entscheidende Sache, die unser Leben ausmacht.
Der große Unterschied zwischen Roboter und Mensch ist eigentlich, dass der Mensch seinen eigenen Willen hat. Das hat der Roboter einfach nicht.
Also, was sagt der Wille? Lieber doch nicht Hand in Hand mit dem persönlichen Traumroboter in den Sonnenuntergang?
Also nein, ich weiß nicht so wirklich, weil mit einem Roboter befreundet sein, ob das wirklich so cool ist.
Er hat auf jeden Fall kein Herz, mit dem er einen wirklich liebt.
Ich fände es halt auch doof, wenn immer eine Eisenmaschine für mich alles erledigt und man dann wie ein König mit Untertanen dasteht. Und ich finde es halt einfach nicht so schön, so unwahre Menschen, die eigentlich nur aus Eisen oder sonstigen Stoffen hergestellt sind. So lieber hätte ich als Partner einen echten Mensch oder Jungen. Lieber als einen kleinen Roboter.
Und was hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade gemacht? Einem Roboter die Ghetto-Faust gegeben, also hier so Faust an Faust gedonkt, auf der Hannover-Messe. Die läuft nämlich gerade und da ist das Thema Roboter auch total angesagt. Für was hättet ihr denn gerne einen Roboter, mailt mir doch einfach mal an kakadu@deutschlandfunkkultur.de. Da könnt ihr uns sowieso immer gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt oder euch auch mal was wünscht, worüber wir berichten sollen. kakadu@deutschlandfunkkultur.de.
Hallo?
Kakadu und ich lieben Selfies, aber ich finde, dass der Vogel manchmal ein bisschen übertreibt. Hallo, Kakadu. Was ist denn mit dir los?
Federn, was ist los? Ich wollte gerade ein Selfie von mir posten, aber guck mal, wie ich aussehe.
So schlimm ist es doch gar nicht.
Ja, du hast leicht reden, Spinnchen. Du machst ja einen Zopf mit Schleife und siehst gut aus. Aber ich muss zuerst zum Friseur, bevor ich ein neues Foto posten kann.
Dafür musst du doch nicht extra zum Friseur. Das nee? Machen wir am Computer.
Okay.
Willst du einen Pony?
Nee, doch.
Ich kann sie auch nur auf einer Seite kürzer.
Oh, nee, hier. Mach sie am Hals kürzer. Genau. Ja, so schön. Und an den Seiten auch noch. Wow, prima.
Bist du zufrieden, Vögelchen?
Das sieht richtig cool aus. Du, Stella?
Aha.
Ich gehe nie wieder zum Friseur. Ab jetzt mache ich mir die Federn nur noch am Computer.
Ihr hört den Kakadu, die Sendung für alle stilbewussten Vögel. Und nachdem wir eben schon Musik von einem jodelnden Roboter gehört haben, geht es jetzt wirklich auf den Berg. Der Berg ruft, heißt eine Ausstellung, die gerade im Gasometer in Oberhausen läuft. Und der Ort ist an sich schon mal wirklich cool. Seit der Stilllegung von diesem Gasometer ist das sowas wie ein Wahrzeichen. Und man kann da hochgehen oder mit einem Aufzug hochfahren, fast 120 Meter, und hat dann einen super Überblick über das ganze westliche Ruhrgebiet. Und in dem Gasometer, da finden Ausstellungen statt. Die aktuelle heißt Der Berg ruft, und diesem Ruf sind wir jetzt mal gefolgt.
Hallo, ich bin der Kasper.
Hallo, ich bin die Britta.
Und wir sind hier in dem Gasometer
in Oberhausen
in der Ausstellung Der Berg ruft.
Früher wurde hier viele Jahre lang Gas gespeichert. Kaum zu glauben, wenn man reinkommt und die riesigen Fotos sieht, die im Kreis angeordnet von der Decke herunterhängen.
Man sieht halt überall einen Berg und Menschen, die da hochwandern oder klettern.
Das Gefühl ist irgendwie komisch, weil man weiß irgendwie gar nicht richtig, wo man jetzt ist.
Mit dem Audioguide für Kinder wollen sich Britta und Kasper mehr über die Welt der Berge erklären lassen. Die erste Station führt sie zu einem mittelgroßen Stein, den man auch anfassen darf. Er wurde extra für diese Ausstellung von der Spitze des Matterhorns, einem der bekanntesten und höchsten Berge der Alpen, hierher gebracht.
Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass dieser Stein vielleicht aus 4000 Meter Höhe kommt und den irgendwelche Bergsteiger den Berg runtergetragen haben.
Das nächste Ziel ist für die beiden eine begehbare Bodenprojektion des Himalaya-Gebirges. Es liegt in Asien und lockt viele Bergsteiger an. Unter anderem, weil es dort den höchsten Berg der Welt gibt, den Mount Everest.
Man sieht hier eigentlich ein riesiges Gebirge von oben, ich glaube mit einem Satelliten aus dem Weltraum gemacht. Und irgendwo da müsste auch der Mount Everest sein.
Es bewegt sich immer und es geht so rein in den Berg oder in die Schlucht. Und das sieht schon ziemlich cool aus.
Auf einigen Fotos sieht man nicht nur die unterschiedlichsten Berge weltweit und die vielen Besteigungen, sondern auch die außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt, die sich an die große Höhe angepasst hat. So führt der Audioguide zu einem Foto, das in China aufgenommen wurde, denn es zeigt
2 oder 3 Pandas, die an irgendeinem Ast hängen.
Mit dem Audioguide rumzulaufen macht Britta viel Spaß, weil nach jeder Erklärung eine Quizfrage gestellt wird. Bei einer Station zum Beispiel geht es um das Thema Kälte.
Sie ist richtig, weil da war die Frage, wie hältst du dich in der Kälte warm? A. Mütze tragen, B. Alkohol trinken oder C. Ohren, Finger und Zehen schützen.
Der Höhepunkt der Ausstellung ist eine 17 Meter hohe, riesige Nachbildung des Matterhorns. Sie hängt kopfüber im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers. Auf Sitzsäcken liegend beobachten Britta und Kasper die sich verändernden Tages- und Jahreszeiten. Auch verschiedene Bergrouten werden mit blauen Lichtpunkten aufgezeigt.
Mir fällt auf, dass da an der Decke ein Berg ist Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre unter uns genau der gleiche Berg, weil da so eine Spiegelfläche ist.
Das gefällt mir richtig gut. Man denkt irgendwie echt, man wäre irgendwie im Himmel. Es ist also ein richtig außergewöhnliches Gefühl.
Ich glaube, das sind so Lichter, wo man schon mal lang gewandert ist und wo die ganzen Menschen so waren. Weil die Lichter bewegen sich auch so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das die Menschen sind, die da lang gewandert sind.
Britta und Kaspar sind ganz begeistert von der Ausstellung Der Berg ruft und würden sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Den Audioguide fand ich gut. Der hat auch schöne Informationen gebracht.
Ich fand den Berg sehr beeindruckend, weil das war ja mit einem Beamer, wurde es ja angeleuchtet. Und dann waren dann auch immer so verschiedene Farben auf dem Berg. Und das fand ich sehr beruhigend. Dann konnte man sich auf den Sitzsack setzen und sich das angucken. Das fand ich sehr schön.
Britta und Kaspar unterwegs in der Ausstellung Der Berg ruft im Gasometer in Oberhausen. Ein Beitrag von Gabriela Grunwald. Und die Ausstellung, die könnt ihr euch noch bis Dezember angucken. So, und unsere Kakadu-Kinder-Radio-Halbe-Stunde ist jetzt auch schon wieder rum. Morgen ab 15 Uhr gibt es dann die nächste Ausgabe. Und morgen geht es bei uns um neue Kinofilme und um die Frage, wenn die Kids heute immerzu auf ihre Smartphones gucken, was haben die Menschen eigentlich früher gemacht? Die hatten ja noch gar kein WhatsApp und Co. Haben die etwa Bücher gelesen? Ja. Heute ist übrigens Welttag des Buches. Ich bin Patricia und wir hören uns morgen wieder. Und bevor hier im Deutschlandfunk Kultur die Tonart startet, noch eine Runde Musik, die noch zu unserem Beitrag über die Berge passt. Im Frühtau zu Berge in einer etwas anderen Variante. Tschüss!